Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 16, Vertical Farming.
Vertikales Landwirtschaften oder wie man im Englischen sagt, Vertical Farming ist das Thema dieser Woche.
Yo, also das heißt, wir gehen nach oben.
Ja, vertikal nach oben.
Genau, Vertical Farming, ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, mein Vertical beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Man geht nach oben, man nutzt einfach die Fläche, die ja nach oben eigentlich unbegrenzt verfügbar ist.
Mhm.
Nutzt man halt einfach und baut im Endeffekt ein Hochhaus. So wie man in den Wohnraum nach oben geht, in dem Hochhaus, geht man halt so mit Fläche nach oben, genau. Ja.
Was ist dann der eigentliche Grund dafür, warum macht man das überhaupt? Ist ja an sich auch, weil ja gesagt wird, so bis 2050 ist die Weltbevölkerung so bei 9 Milliarden Menschen, kann man eigentlich sagen. Und da muss man halt schauen, dass man die Leute irgendwie ernährt bekommt. Und da langen die landwirtschaftlichen Flächen wahrscheinlich nicht mehr aus, oder?
Was auch ein großes Problem ist, ist, dass halt 2/3 dann in Städten wohnen werden.
Mhm.
Und man will ja immer irgendwie das nah produziert haben. Und wie die Befürworter für dieses vertikale Farmen, die sagen halt, dass man die Natur wieder Natur belassen, also wieder der Natur zurückgeben will, außerhalb von den Städten. Das sind halt einfach, ja, die Befürworter von Ballungsgebieten einfach. Die sagen einfach so, alle Menschen wohnen auf einen Haufen. Da werden dann die Lebensmittel einfach auch vor Ort produziert. Und draußen, praktisch am Land, da will man einfach wieder die Natur ein Stück weit der Natur zurückgeben. Also so sprechen die Befürworter halt dafür.
Meinst du, es liegt auch ein bisschen daran, wegen dem Sauerstoff, dass man halt genug, weil so viel abgeholzt wird, dass man das der Natur einfach wieder zurückgeben will?
Ja, das würde ich jetzt halt mal sagen. Was heißt abgeholzt? So schlimm ist es. Also bei uns in Bayern definitiv. Bei uns in Bayern nimmt zum Beispiel die Waldfläche zu, anstatt dass sie abnimmt. Also
ja?
Muss man schon auch mal so sehen. Ja,
okay.
Das ist bestimmt in anderen Teilen der Erde was anderes. Aber bei uns in Bayern ist es so, dass die Waldfläche stetig zunimmt. Es ist nicht so, dass wir einfach ständig mehr Flächen verbrauchen. Die Fläche wird von Verbauung verbraucht. Das ist das größte Problem. Weil du weißt selber, ich meine Siedlungen, Industriegebiete und so weiter, die brauchen einfach Fläche.
Ja, was früher Felder waren, wo Land gewirtschaftet wurde, ist jetzt mittlerweile teilweise halt stehen Wohnhäuser drauf.
Ja.
Sieht man auch hier in der Umgebung oft.
Was aber dem entgegenwirkt, ist ja, dass die Landwirtschaft immer moderner wird und die Erträge ja auch steigen. Also ich bekomme ja jetzt aus der gleichen Fläche viel mehr raus wie noch vor 20 Jahren.
Weil man effektiver.
Genau. Weil man es einfach durch die Züchtung, durch die Pflanzen, durch den Fortschritt, den man macht, ne? Weil man guckt ja immer, dass man ertragreiche Sorten züchtet. Genauso ist es halt im Düngebereich und so weiter. Also
ja.
Da hat man halt einfach, ja, das Know-how wächst
ja
mit.
Ja. Wo würdest du dann sagen, kann man das Vertical Farming am besten einsetzen? Eben hast du ja mit der Stadt angesprochen. Ist das so eigentlich die hauptsächliche Zukunft, oder? In der Stadt?
Ja, am Land macht es jetzt für mich nicht so den riesen Sinn, weil da hat man ja eigentlich die Fläche noch da. Wie sich die Landwirtschaft allgemein entwickelt, ja, kann ich auch schwer sagen. Aber also ich finde, sowas würde in einer Stadt in einem gewissen Konzept, denke ich, schon auch irgendwann mal Sinn machen, weil man halt einfach sein Nahrungsmittel auch wieder vor Ort produzieren kann.
Okay.
Es ist aber nicht so, dass man jetzt irgendwie alles momentan, wird ja im Vertical Farming hauptsächlich so Gemüse, Salat, so die Richtung wird relativ viel angebaut.
Ja.
Aber zum Beispiel Getreide und so weiter, ja, weiß ich nicht, ob das da so einfach möglich ist. Also,
ja, denkst du auch, ist es wirklich mehr für die Stadt gedacht, das Ganze?
Ja, also denke ich jetzt mal so im Vorfeld schon.
Es gibt ja verschiedene Firmen, die schon auch da in dieses Geschäft eingestiegen sind.
Ja, ja, hauptsächlich in Japan sind da der Vorreiter.
Hm.
Also von 260, sage ich jetzt mal, Anlagen, das war zwar in 2016, was wir jetzt da gelesen haben, standen ja 200 allein in Japan schon.
Hm.
Ja.
Ist da der Grund, warum die das vielleicht sogar machen?
Ja, der Hauptgrund, dass in Japan das so stark genutzt wird, ist wegen Fukushima und dieser Atomverstrahlung.
Mhm.
Ja, und da sagen halt dann einfach viele, die es eben leisten können, nutzen das dann einfach, sagen, okay, wir haben dann unverstrahltes Gemüse.
Ja, ja.
Und das wollen die halt da drüben, legen die halt mehr Wert drauf.
Ja, und deswegen, ja, verkaufen sie es dann halt, bauen sie es dann halt in ihren
Fabriken, kann man eigentlich dann sagen. Das sind ja eigentlich dann Nahrungsmittelfabriken. Was anderes machen die ja nicht.
Ja. Panasonic, Toshiba und
Fujitsu und noch mehr, da die ganzen namhaften Elektronikhersteller.
Sind da mittlerweile schon eingestiegen. Das. Und die haben bei den Reihenräumen, in denen sie ja die Chips produziert haben, bauen sie jetzt halt Salat und Gewürze an.
Sind halt ungenutzte Gebäude gewesen und meinen, das passt ja.
Ja, da sieht man eigentlich, wohin der Fortschritt eigentlich geht, dass du vom Chiphersteller zum Labor, Gemüse rübergeht, das Ganze.
Ja. Am Anfang hat es in den 1999 übrigens, da hat sich ein Professor in Amerika, war das, mit einer Studentengruppe als Ziel genommen, dass er 50.000 Menschen durch Dachflächen, also durch Hochhäuser und halt durch Dachflächen ernähren. Ja. Aber da hat die Fläche bei Weitem nicht ausgereicht. Die Dachfläche, die eigentlich so jetzt vorhanden war, also die hatten da irgendwie 5,6 Hektar oder so, hatten sie zur Verfügung, aber es hat für 2% von den 50.000 hätte praktisch die Fläche ausgereicht. Ja, und dann kam eben die Idee, okay, wir schichten das und machen halt mehrere Stockwerke.
Mhm.
Ja, und so ging das eigentlich los. Und das hat eigentlich so halt die Welle erst losgetreten. Also es kam, wie gesagt, von einer Idee von dem Professor mit einer Studentengruppe. Und das hat sich dann einfach irgendwie ein bisschen verselbstständigt. Und jetzt forschen halt einfach da daran verschiedenste Leute einfach immer weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass das momentan ein Thema ist, was bei uns in Deutschland jetzt vor allem spielt, das eigentlich relativ wenig Rolle. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo das schon so intensiv eingesetzt wird.
Wie sieht es da eigentlich mit den Technologien aus? Muss man da neue Technologien entwickeln oder werden da neue Technologien entwickelt, um das aufzubauen, dieses Vertical Farming in diesen Gebäuden?
Ja, oder? Also es braucht eigentlich keine Innovation mehr, weil die ganzen Sachen, die gibt es schon, die dafür benötigt werden. Es gibt ja diese Hydroponik-Anlagen, teilweise gibt es ja schon, wo eigentlich nur auf Nährboden, beziehungsweise wo Getreide zum Beispiel nur in seinen eigenen Körnern wächst, nur mit Wasser, ja, oder was ja in Gang und Gäbe schon in Gewächshäusern mittlerweile ist bei uns, dass man eigentlich sein Gemüse nur auf Nährboden wächst, ne? Es gibt ist ja keine Erde mehr, sondern es sind so spezielle Nährböden, worauf halt das Gemüse oder die Pflanze dann einfach wächst. Also es gibt ja alles schon. Genauso gibt es die ganze elektronische Ausstattung schon zur Überwachung. Da gibt es ja dann die verrücktesten Sensoren. Ich meine, man kann übers Licht die Nährstoffversorgung, die Wasserversorgung, dann gibt es auch Werte, ob die Pflanze krank wird oder gesund ist. Und auch der Reifegrad kann bestimmt werden. Da gibt es so ein bestimmtes Gas, was das Gemüse zum Beispiel dann ausschüttet. Und das kommt dann erst praktisch, wenn es reif ist. Und das kann man messen und dann kann man sogar in einem anderen Zeitpunkt praktisch schon vorbestimmen.
Das kennt man ja vielleicht so von Bananen oder so. Wenn Obst beisammen liegt und das eine Obst schon etwas älter wird, dann werden die anderen das andere Obst auch schneller reif, ne? Das ist ja auch so, hängt ja auch mit diesem Gas zusammen, was da bei der Reife dann ausgedünstet wird von dem Obst. Und das misst man dann, denke ich mal, ne? So das.
Ja, also das lässt sich auf jeden Fall ziemlich stark automatisieren, das Ganze. Weil es ja dann doch eigentlich relativ industriell machbar ist. Meiner Meinung nach.
Wenn man schon merkt, dass so die großen Technologiekonzerne da schon einsteigen, hat das schon mit Industrie, denke ich, zu tun, ne?
Ja, und daher, dass man einfach unabhängig von der Natur dann wird, ja, kann man ja eigentlich alles steuern und regeln und dann auch vielleicht automatisch ernten lassen und so weiter. Ja. Und wenn sich da die Technologie noch ein bisschen weiterentwickelt, dadurch, dass ja eigentlich alles schon gibt, kann man die einfach nur ein Stück weiterentwickeln und dann, denke ich mal, lässt sich das auch sehr genau alles bestimmen. Und dann wird es auch zum Großteil, denke ich, automatisiert werden.
Ich stell mir das ein bisschen witzig vor, irgendwie, keine Ahnung, in 20, 30 Jahren oder so vielleicht, dann gibt es eine Keynote mit die Salat-Keynote, wo es dann Salat 3.0 von Toshiba gibt und dann kaufe ich mir lieber von Toshiba den Salat als von, was weiß ich, Panasonic, weil der Salat von Toshiba, keine Ahnung,
ist interessant
oder so.
Ja.
Aber das ist vielleicht irgendwann mal so ein Thema, wo das halt wie so ein Elektronikprodukt dann gehypt wird, wie ja,
aber mag sein, dass es dahin geht.
Ist vielleicht ein bisschen schade, aber ja.
Ja, ist aber auch ist sehr überspitzt, wie du es gerade darstellst, ja, aber genau. Das ist auf jeden Fall, der Gedanke ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, wenn man da mal drüber nachdenkt, so in welche Richtung das jetzt geht, weil konventionelle Landwirtschaft, wie man es ja jetzt hat, wird dadurch ja eigentlich dann ersetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass das in den nächsten 20 Jahren passiert, sowas, dass jetzt dann alles wegfällt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Zumindest hier in Deutschland nicht.
Nee, überhaupt nicht. Da wird es noch so bleiben, weil die Gesellschaft das ja auch, denke ich mal, zum gewissen Teil will.
Ja, jetzt wie zum Beispiel in der Ukraine, da ist ja die Landwirtschaft auch auf einem ganz anderen Stellenwert. Die haben auch die riesen Flächen dafür. Da denke ich mal, wird sich das auch nicht so schnell ändern, weil das ist ja eigentlich ihr Grundeinkommen, die Landwirtschaft da, ne? Zum größten Teil zumindest.
Ja, ja. Und man nutzt halt in der normalen Landwirtschaft, wie wir es ja betreiben, da nutzt man halt auch die Natur, das was wächst, ne? Also, und das habe ich halt da nicht mehr. Ich habe ja hier das natürliche Sonnenlicht, was ich nehme. Ich habe hier das natürliche Wasser und ich habe diesen natürlichen Boden. Das sind ja eigentlich die Grundvoraussetzungen, dass eine Pflanze wächst. Und in so einer vertikalen Farm ist das ja alles künstlich. Ich habe künstliches Licht. Klar kann ich das optimieren. Es kostet aber auch Strom.
Ja, genau, weil die Pflanzen alle übereinander sind. Da kommt halt das normale Tageslicht eigentlich nur von oben drauf und die Pflanzen da drunter würden keins abbekommen.
Ja, ne? Weil wenn es dann so ein Hochhaus, wenn man sich dann vorstellt, mit 7, 8 Stockwerken oder 10 oder 20.
Die teilweise ja wahrscheinlich gar kein Fenster haben.
Ja, dann funktioniert das ja gar nicht mehr mit dem Sonnenlicht.
Genau.
Das ist vielleicht ein Punkt, an dem man denken sollte. Also vielleicht ein Nachteil, dass man halt die natürlich gegebenen Sonne, Wasser vielleicht zum gewissen Teil schon, aber Boden und Sonne auf jeden Fall nicht mehr so nutzt, wie es in der Natur vorkommt. Man ist dann auch von den Gezeiten oder von der Naturgewalt mehr oder weniger
unabhängig.
Ist man unabhängig, klar. Was auch noch Befürworter sagen, ist, dass in den Städten dann auch die Klimabilanz besser wird, weil dann einfach dort halt auch Pflanzen wachsen, wo auch praktisch Schadgase zum größten Teil, die meisten Autos fahren in den Städten. Ja. Also wird auch da das meiste Gas oder die meisten klimaschädlichen Stoffe produziert. Und somit will man halt den Kreislauf da in der Stadt auch wieder ein bisschen aufbessern. Das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, weil im Endeffekt ist das ja auch ein Luftfilter.
Genau.
Eine Pflanze ist im Endeffekt ja ein Luftfilter für die Menschheit. Regeneriert die Luft wieder als menschenverfügbare Sauerstoff.
Können theoretisch dann auch als Lungen für die Stadt arbeiten.
Kann man so sehen, ja. Da ist auch ein ganz interessanter anderer Ansatz, habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen, dass es Stimmen gibt, dass die Landwirtschaft, wie sie jetzt momentan gibt, so vor allem um die Ballungsgebiete, wie jetzt bei uns ist ja Nürnberg gleich ums Eck, dass die im Endeffekt wollen sie die Landwirtschaft so aufbauen, dass wir die Frischluft in die Städte blasen, also das ist sehr überspitzt jetzt dargestellt, ja, aber so ungefähr wird oft, also kann ich es mir auch vorstellen, dass manchmal die Gesetzesgebung auch in die Richtung geht, dass wir praktisch nur noch dafür da sind, die Landwirte draußen, um möglichst viel frische Luft Richtung Stadt zu bringen. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Überleg dir das mal, hier den Grund runter bis nach Nürnberg ist ja echt perfekt.
Ja.
Und da, also um möglichst viel saubere Luft für die Stadt zu produzieren. Also ich meine, das ist auch jetzt ein bisschen
überspitzt
dargestellt, aber im Endeffekt geht es in die Richtung, weil anders geht es ja nicht mehr. Wenn 2/3 der Menschheit in Städten wohnen.
Ja, wie wollen die an frischen Sauerstoff kommen?
Genau.
Das ist ja die Umwelt, spielt da eine große Rolle, wenn die dann in Brasilien oder so die Wälder abholzen. Das ist ja vielleicht bei denen dann ein Riesenproblem. Da denken die vielleicht auch nicht so an die Zukunft. Das sind ja diese riesen Urwälder, sind ja eigentlich die Lungen der Erde, kann man sagen. Und klar, umso mehr abgeholzt wird, umso schlimmer wird es eigentlich. Und das ist natürlich in der Stadt, wo alles zu betoniert ist, so ein Bäumchen bringt dann, glaube ich, nicht viel.
Ja.
Im Gegensatz zu den Abgasen, die dann ein Auto da, keine Ahnung, daneben steht für, was weiß ich, eine Minute an der Ampel oder so, ist der, ja.
Ja, ich meine, um nochmal zurückzukommen, ich wollte eigentlich auf die Energiebilanz nochmal ein bisschen Natur und künstlich gehen. Also das ist vielleicht ein Punkt, auf den man ein bisschen aufpassen muss. Dass man halt durch künstliches Licht und künstlichen Nährboden die Pflanzen und nicht mehr natürlich hat Vor- und Nachteile, aber das ist, finde ich, schon was. Man nutzt halt die Natur nicht mehr so, wie man es ja eigentlich seit Tausenden von Jahren machen, das heißt, die Menschheit eigentlich gibt.
Ja, das, was sozusagen die Sonne dann übernehmen LED-Lampen, so halt dieses rote und blaue Licht und halt Infrarot-LEDs. Das
ist halt optimierter.
Genau, das ist halt perfekt optimiert. Die kriegen wahrscheinlich die ganze Zeit Licht. Das heißt, die wachsen auch schneller. Das ist nicht so wie wahrscheinlich dann jetzt hier
Winter und Sommer,
wie es genau, und es wird dunkel zwischendrin, was weiß ich, 12 Stunden mal im Winter zumindest. Dann, da haben sie halt, wächst das wahrscheinlich auch alles schneller.
Vielleicht. Ja. Und optimierter halt, aber
genau.
Ich, ja, was ich denke mal, was es noch an Innovation braucht, ist, denke ich, dass man momentan auch noch nicht jede Pflanze anbauen kann. Ich glaube, das wird noch das, dass man halt auch, ich weiß nicht, vielleicht Pflanzen wie Getreide und so weiter, dass man da noch Systeme entwickelt, dass die praktisch auch dann in solchen vertikalen Farmen nutzbar sind. Ich denke, da in die Richtung, da braucht es noch ein bisschen Forschung.
Ja, weil ich denke, das ist auch ein bisschen anders, wie wenn du Salat anbaust. Ein Salatkopf, der, ne, versorgt halt vielleicht mehr Menschen als jetzt auf der gleichen Fläche halt das Getreide. Da brauchst du ja Riesenflächen eigentlich, oder?
Ja, Gemüse ist ja das für Menschen das energiereichste Essen auf der kleinsten Fläche. Also bei Gemüse hast du den meisten Brennwert.
Okay.
Auf der gleichen Fläche bezogen. Also so das effektivste Menschennahrung ist irgendwie, also Gemüse auf jeden Fall.
Okay.
Ja, also da hast du schon recht damit. Aber ich weiß nicht, ob jeder halt immer Gemüse essen will. Das ist jetzt auch die Frage irgendwo.
Manche wollen halt lieber Nudeln essen.
Ja.
Das ist auch interessant. Da gab es so eine Umfrage in Deutschland, was so das beliebteste Lebensmittel eigentlich so ist in Deutschland. Auf Platz 1 war Fleisch. Auf Platz 2 waren Nudeln, auf Platz 3 waren dann halt so Gemüsegerichte und auf Platz 6 waren dann Kartoffeln, obwohl ja viele dann die Deutschen eher so mit Kartoffeln in Verbindung bringen. Auch interessant.
Ja.
Das ist halt Fleisch, das meist verzehrteste in Deutschland und danach Nudeln und dann erst Gemüse.
Ja,
in anderen Ländern ist es vielleicht anders.
Gerade zum Thema Fleisch, da bekommen bei so Vertical Farmen auch, kommen wir da auch an den Punkt, wo ich mich noch ein bisschen frage, wie das funktionieren soll.
Da geht es wahrscheinlich auch in die Richtung künstliches Fleisch. Da gab es ja auch schon so Versuche, wo gibt's dann so ein Hackfleisch-Dings künstlich gezüchtet im Labor. Also sieht halt dann aus wie so ein brauner Zellhaufen, einfach den du dir runterschlingst. Ich weiß nicht, da fehlt halt dann, denke ich mal, das Blut drin und so, alles, was dem die Farbe gibt.
Ja, also das ist noch so ein Punkt, da wo ich mich noch frage, wie man sowas noch löst, aber da gibt es sicherlich auch noch Ansätze.
Da gab es ja auch so Ansätze mit Insekten und so, ne?
Ja. Also ich glaube nicht,
ja,
dass
okay, fang nochmal an mit
Ich glaube nicht, dass die Landwirtschaft in den nächsten Jahren sich jetzt einfach da in die Richtung groß verändern wird und alles nur noch durch solche Industrieanlagen praktisch gefertigt wird. Also ich denke, dass es noch ziemlich lang, die nächsten 20 Jahre mindestens oder die nächsten 50 Jahre noch so bleiben wird, wie es jetzt ist. Ich denke, dass es immer öfters mal dann so innovative Ansätze geben wird. Es wird Pilotprojekte geben, es wird Testsachen geben, aber die Landwirtschaft wird meiner Meinung nach nicht ersetzt jetzt von heute auf morgen.
Ja, ich denke auch, wenn man das vom Blick der Industrie mal anschaut, wollen die, selbst die Schlepperhersteller, die wollen wahrscheinlich auch noch ihre Geräte verkaufen. Ne? Die wollen ja auch nicht ihr Business aufgeben von heute auf morgen. Also da steckt ja auch so viel drin, das sieht man auch in der Automobilindustrie. Die wollen einfach ihre Benziner einfach verkaufen, weil die Ölindustrie auch noch dahinter hockt. Also ich denke, das spielt auch dann vielleicht in der Landwirtschaft eine Rolle.
Ja, das sehe ich genauso. Das sind ja auch alles Sachen, die alle wegfallen würden.
Genau.
Bei solchen vertikalen Systemen, weil einfach alles dann technisch gelöst wird. Und du ja keinen Schlepper mehr brauchst, weil du auf der Straße nicht mehr unterwegs bist.
Genau.
Ja, was denkt ihr, in welche Richtung, dass sich das entwickeln wird, beziehungsweise was haltet ihr davon, von diesen vertikalen Systemen? Wie würdet ihr darauf reagieren vielleicht auch? Das wäre mal für uns interessant, da mal ein Feedback zu kriegen. Ja, und ich denke, das war das mal soweit zum Thema.
Genau. Besucht uns wie immer auf dem Blog auf www.farmcast.de oder natürlich auf Facebook, da sind wir mittlerweile ja auch vertreten. Und zwar Facebook, dann Farmcast, der Landwirtschaftspodcast.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und dann bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast
mit Peter
und Thorsten.